Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
Ich war gestern mal nochmal da. Ja?
Im Music Store noch Weihnachtsgeschenke kaufen?
Ja, tatsächlich habe ich nichts gefunden, aber...
Weihnachtsgeschenke für dich, oder?
Nee, für meine Tochter habe ich ein bisschen geguckt nach einem E-Piano, bin auch fündig geworden.
Ich hätte gedacht, ein Drumset.
Nee, ja, vielleicht ein E-Drumset oder sowas. Ne? Das E-Piano steht jetzt hier im Flur und ist der erste Anlaufpunkt. Ich habe jetzt mal Kopfhörer dran getan und am Anfang war es dann so, dass die Kopfhörer abgeklemmt wurden und dann trotzdem über die Lautsprecher gespielt wurde. Mhm. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe die Box abgeklemmt und habe gesagt, so, die Box ist leider kaputt. So, und dann war ich gestern beim Music Store und die haben da so bitte so Schilder, bitte nur mit Kopfhörer testen. Dann dachte ich so, was nehme ich mir mal mit zu Hause. Naja, aber auf einer Skala von 1 bis 11, wie urlaubsreif bist du denn?
12.
Ach so, ja, okay.
Ich habe keinen Bock mehr, ich sage ganz ehrlich. Ich will Urlaub machen. Aber okay. Ist ja auch jetzt heute und morgen noch und dann erstmal 2 Wochen aus.
Ja, dann hast du es ja nach 90 Minuten geschafft.
Richtig, genau. Sollen wir uns mal reinhängen hier?
Wir hängen uns mal rein in den weihnachtlichen Jahresrückblick.
Jo.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 223. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit dem geschlauchten Klaus Beetz.
Und ich mit meinem Weihnachtswichtel Marc Bohn.
Und wir sprechen heute gemeinsam über unsere Top-Tools, die wir in dem letzten Jahr benutzt haben, hier im Studio, sei es Hardware, sei es irgendwelche Organisationstools. Klaus, ich weiß gar nicht, was du mitgebracht hast, aber ich sage mal auf jeden Fall Tools, die den Workflow verbessern, Kreativität steigern und einfach unsere Arbeit noch besser machen.
Ne? Hey, du hast da sehr hochgegriffen mit dieser Tagline, weil man merkt einfach, du bist Profi im Bereich von solchen Überschriften. So die Top-Tools für Kreativität und Effizienz. Ich habe mir gedacht, ja,
aber
was nehme ich denn da?
Also ja, du hast aber ein bisschen was reingeschrieben.
Ja, ich habe was reingeschrieben, natürlich. Klar, aber es sind meine normalen Standardwerkzeuge. Also ehrlich gesagt, je länger man darüber nachdenkt, dann müsste man natürlich über so Sachen sprechen, wie beispielsweise To-Do-Tools. Das haben wir aber schon öfters gemacht. Sowas wie Tick-Tick oder To-Do-ist oder keine Ahnung was. Das ist ja im Endeffekt zum Effizienzsteigern. Aber eigentlich sonst so, es sind eigentlich so die, man spricht ein bisschen über die alltäglichen Werkzeuge, die man so benutzt. Und auch wenn man denkt, so von 2024, das sind jetzt keine Sachen, die 2024 rausgekommen sind oder so. Ist das bei dir so?
Teilweise.
Teilweise.
Teilweise ja, teilweise nein. ich bin so ein bisschen chronologisch durchgegangen. Hab mal geguckt, was habe ich denn am Jahresanfang sogar gekauft und so. Oder mir zugelegt.
Okay, das habe ich ja gar nicht, aber egal. Also hau du ruhig raus, du bist da besser vorbereitet anscheinend als ich.
Ja. Ich wurde gerade gefragt, ob ich in den Keller verbannt wurde und ich habe gesagt, nee, ich bin umgezogen und habe jetzt hier ein neues Studio in dem neuen Zuhause.
Ja,
und,
ich finde es also sehr geil.
Nicht im Keller. Bisschen.
Ja.
Ja, es ist alles eher noch so provisorisch.
Ja, klar.
Ich bin ja tatsächlich gerade mit unserem Partner Hofer da im Kontakt. Mhm. Werden wir auch eine Episode machen Ende Januar, wo ich dokumentieren kann, wie die Jungs mich betreut haben beim Akustikausbau. Also das kann ich hier schon mal anteasern. Ich habe gerade mal erstmal alle Infos zum Raum, alle Maße, Bilder den Jungs geschickt und auch eben so meine Anforderungen. Also bin mal gespannt, wie sich der Hintergrund hier dann im Podcast ändert.
Also du bist quasi also reingefallen in den Raum, hast da zwei Tische reingeknallt und ein paar Akustikmodule und ja.
Ja, im Prinzip ist das alles, was vorher in dem alten Raum stand. Mhm. Hier vorne sieht es auch eigentlich aus wie immer. Aber das hat man ja im Podcast nie gesehen. Mhm. Also von daher muss man den Hintergrund jetzt auch noch gestalten. Aber mal gucken, wird schon.
Jawohl.
Ja, meine ersten Tools, die ich hier auf meiner Liste stehen habe, die seht ihr tatsächlich nicht. Das sind nämlich die Neumann KH 120-2. Mhm. Also Studio, aktive Studio-Lautsprecher von Neumann und haben eine DSP-Funktion. Man kann den Raum also einmessen über das MA1-Mikrofon und das funktioniert auch echt gut. Aber ich muss sagen, es ist halt auch schon echt ein richtiger Aufwand. Mhm. Ne? Also man muss die Speaker dann ans Netzwerk anschließen. Aber ich hatte ja vorher die KH80 und das war dann doch schon irgendwie im Bassbereich ein bisschen weniger. Also die gehen jetzt auch in Anführungszeichen nur bis 44 Hertz runter, aber für meine Produktion hat das bisher echt immer gut funktioniert. Klar, das Mikrofon kostet zusätzlich nochmal 269 Euro zum Einmessen, lohnt sich aber auf jeden Fall. Aber vielleicht findet ihr ja jemanden, der euch das mal ausleiht. Also wenn ihr bei uns in der WhatsApp-Gruppe seid, dann fragt doch einfach mal nach, da gibt es euch bestimmt jemanden. Ansonsten fragt er mich, ich habe es hier rumliegen und man braucht es ja eigentlich nur mal kurz zum Einmessen, aber es ist schon ein Aufwand. Also man muss 8 Positionen auf 3 unterschiedlichen Ebenen, also da bist du nachher bei 24 Tests, da bist du schon ein bisschen beschäftigt, ja, und du musst halt auch gucken, dass das immer mehr oder weniger genau ist. Aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin echt sehr, sehr happy mit den Speakern, kostet klar 729 Euro das Stück, aber am Ende des Tages lohnt sich die Investition, meiner Meinung nach.
Ich muss auch sagen, ich fand die echt gut vom Sound her.
Ja, also Sound ist super, auf jeden Fall. Also ich fand die KH80 auch top. Ja, aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch mehrere andere Speaker gehört, so mal vergleichmäßig. Bin da immer noch sehr, sehr happy mit.
Ja, ich glaube, da machst du auch nichts falsch. Also in dem Preisbereich ist das, denke ich, einer der Top-Tipps.
Absolut.
Ja. Boah, so neue Boxen, das wäre ja auch mal was. Aber das ist was, das sage ich seit 15 Jahren.
Da hast du schon ein bisschen länger.
Ne? Das sage ich schon ein bisschen länger, ja. Und irgendwie konnte ich mich bisher noch nicht dazu durchringen. Vielleicht ist das was für nächstes Jahr. Mal gucken.
Ist aber was Schönes für unseren Weihnachtsbaum.
Ja, genau. Aber nicht mehr für dieses Jahr. Nee. Genug Ausgaben gab dieses Jahr, von daher nächstes Jahr.
Da kannst du im nächsten Jahr im Jahresrückblick drüber sprechen.
Genau, richtig.
So, was hast du denn als erstes dabei?
Ja, ich glaube, mein Tool ist eigentlich so vielleicht das unspektakulärste in Anführungszeichen, weil es ist einfach nur mein Audio-Interface. Also ich habe ein Fireface UFX3 und das hat insofern, sorgt das für Kreativität und Effizienz, als dass es einfach nur funktioniert und zwar richtig gut. Also das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich, an einem Audio-Interface, dass die heute alle sehr ordentlich klingen, kann man eigentlich voraussetzen. Also selbst im Einsteigerbereich hast du ja schon echt guten Sound. So, das geht natürlich nach oben hin immer noch besser und dann hast du auch mehr Anschlüsse und gerade das UFX 3 hat halt, ich glaube, es sind insgesamt 96 Eingänge und 96 Ausgänge oder sowas oder 92 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine ganze Menge, aber es sind halt wirklich diese seit Jahren legendären RME-Treiber, die einfach bombig laufen und zwar immer. Und gerade unter Windows brauchst du das halt echt. Ne? Also wenn du halt mit mehreren Anwendungen gleichzeitig arbeitest, also ein Multi-Client-IoT-Treiber, dass mehrere Anwendungen auf den Treiber zugreifen können, die Total Mix-Software, dass du einfach alles irgendwo hinrouten kannst und dass es einfach nur anwesend ist, das Interface, dass du nichts davon merkst und es funktioniert und das macht halt den Arbeitsalltag wirklich komplett stressfrei. Insofern, du schaltest es ein, du weißt, das Interface läuft immer. Ne? Da gibt es keinen Treiberkonflikte oder sonst irgendwelches Gedönse und so. Das ist top. Und das Interface ist billiger geworden, habe ich gesehen. Und es kam ja so, glaube ich, vor ungefähr anderthalb Jahren raus. Und ich habe, meine ich, damals noch 2,8 gezahlt. Und jetzt ist es bei 2,4 angekommen. Das ist natürlich überhaupt nicht billig, kein bisschen. Aber du kriegst auch einen echt krassen Gegenwert dafür. Also nicht nur die Stabilität, den sehr, sehr guten Sound und halt vor allen Dingen Eingänge und Ausgänge zum Abwinken. Also deshalb.
Wie viele Eingänge hast du da?
Ich glaube, es sind 96, meine ich.
Krass.
Also lass mich gucken.
Also wie viele Inputs hast du da beispielsweise direkt dran?
Also 12 analoge, davon 4 vorverstärkt. Dann nochmal 16 digitale über ADAT und 2 digitale über ASEBU und dann nochmal 64 über MADI.
Krass. Das ist heftig.
Ja, und die sind auch mittlerweile alle in Benutzung und es funktioniert einwandfrei.
Okay. Ich habe gestern mal nach 16-kanäligen Audio-Interfaces geguckt. Hast du da eine Empfehlung?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele. Focusrite Scarlett, ne? Das 18i20.
Focusrite sind so ein Standard-Empfehlung geworden. was früher irgendwie so die Motus waren. Ich weiß allerdings gerade gar nicht, wo die da aktuell stehen. Ich glaube auch, dass die Arturias gar nicht so schlecht sind, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Ansonsten, ich meine, der Markt ist groß, ne? Also gerade in dem Bereich.
Ja, es gibt ja dieses Behringer Euphoria oder so.
Ja.
179 Euro, das ist noch nicht verfügbar.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also nichts gegen Behringer an der Stelle. Nee. Aber ich muss sagen, da gucke ich auch so ein bisschen mit der Windows-Brille drauf. Da wäre ich zumindest, was die Treiber angeht, ein bisschen vorsichtig. Also ich kann mir vorstellen, das sind generische Treiber, wahrscheinlich Third-Party-mäßig angekauft. Ich will da Behringer jetzt nicht zu nahe treten. Vielleicht machen sie auch was Eigenes, keine Ahnung. Aber da ist die Frage, wie gut ist der Support? Läuft das immer so einwandfrei? Ist es ein Multi-Client-Treiber? Unter Mac hast du das Problem natürlich nicht. Mhm. Aber ja, wäre ich vorsichtig, weiß nicht.
Okay. Soll ich weitermachen?
Gerne.
Oder hast du noch was zu ergänzen?
Nee, mach gerne.
Also ich habe als nächstes hier auf meiner Liste IK Multimedia Arc Studio. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, hä? Der hat doch eben gesagt, der hat die K120. Zwei, die man über das MA1 einmessen kann. Ja, aber das hat ja noch lange nicht irgendwie funktioniert, richtig? Mittlerweile funktioniert es ja. Und dadurch, dass ich auch gesagt habe, dass es so aufwendig ist, hatte ich vorher auch das IK Multimedia Arc Studio hier. Das kostet 274 Euro. Ist eine kleine Hardware, die man eben zwischen Audio Interface und die Studio-Lautsprecher klemmt. Und da ist auch ein Mikrofon dabei zum Einmessen und korrigiert dann eben den Raum, den Frequenzgang. Also das Einrichten ist super easy. Und man hat dann eben dieses Hardware-Kästchen da vor sich stehen und kann dann eben das Ganze an- und ausmachen und dann auch schnell Vergleich hören. Und ich war von den Vergleichen echt sehr, sehr überrascht. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Tool, was ich jedem empfehlen kann fürs Home-Studio, um sein Setup da so ein bisschen zu optimieren. Und die 274 Euro, die kann man dafür ruhig ausgeben. Also war ich sehr, sehr positiv überrascht von diesem System.
Cool.
Genau, was hast du noch dabei?
Mein nächster Punkt ist Native Instruments Kontakt 8. So, das ist so ein bisschen, das muss ich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also erstmal muss ich es natürlich betrachten, weil Kontakt 8 meine Hauptentwicklungsplattform ist. Ich skripte da die Instrumente für und das ist quasi die Basis von allem. Also das ist ein Tool, was ich jeden Tag benutze.
Mhm.
Ich finde, also es ist ein super Sampler. Da kann man gar nichts gegen sagen. So, der ist, was Benutzbarkeit angeht, und das muss man jetzt mal aufsplitten. Einerseits haben sie ihm mit Kontakt 8 einen sehr schönen Anstrich verpasst. Und zwar, die haben quasi nochmal so eine Schicht obendrauf gepackt einfach. Wenn man als User einfach nur hingeht, und ich glaube, so wird Kontakt auch heutzutage einfach fast nur noch gesehen, Kontakt ist kein Sampler. Ne? Früher war das ein Software-Sampler. Das ist er heute natürlich immer noch. Aber Kontakt ist heute ein Instrument, wo Libraries drin geladen werden. Aber das wird nicht als Sampler betrachtet, sondern es ist mehr ein Player eigentlich. So, und wenn man das so sieht, dann ist das echt hübsch geworden, dadurch, dass man nämlich eigentlich so alles an Schnickschnack drumherum ausblenden kann. Du hast diesen Browser, du hast die Verknüpfung mit der Native Instruments Hardware, wo das dann alles drin läuft und sowas. Also du kriegst im Endeffekt so gar nichts von dem sehr technischen Part davon mit. Du kannst einfach durch deine Tausende von Sounds browsen, werden ja auch unglaublich viele mitgeliefert. Die sind in der Regel auch qualitätsmäßig, ist die Kontakt Library wunderbar. Toll. Also gerade wenn man einfach inspirierende Sounds braucht und vor allen Dingen, es gibt halt so viel Zeug dafür, ne? Von kostenlos bis kommerziell alles. Ne? Also als Soundlieferant super gut. Wenn man jetzt, glaube ich, nochmal neu in Kontakt einsteigen will und guckt halt mal unter die Oberfläche drunter, will eben mal samplen oder sich eigene Instrumente bauen oder sowas, das ist halt eine Oberfläche, die hat sich seit Kontakt 1, der, glaube ich, wann war denn das? So 99, 2000 rum, legt mich nicht drauf fest oder sowas, oder Anfang der 2000er, da hat sich leider nicht viel verändert. Also sie sieht halt immer noch genauso aus wie früher. Da gab es minimale Änderungen, aber die lässt sich halt noch nicht in der Größe verändern. Das wird sie wahrscheinlich auch nie. Das ist alles winzig klein und fitzelig und die Userfreundlichkeit sieht komplett anders aus. Also sich da einzuarbeiten, wenn man das nicht von Anfang an mitgemacht hat, ist halt echt ein Pain. Und das ist sehr, sehr schade, dass im Endeffekt einfach so ein Layer oben drauf geknallt wurde, damit man das eigentliche Herzstück davon nicht mehr sieht. Aber vielleicht braucht man es auch gar nicht mehr. Also vielleicht ist es wirklich so, dass es heutzutage, es gibt ein paar Leute, die dafür entwickeln und die kommen auch damit klar und fuchsen sich da rein und die der Hauptteil der Leute, die es benutzen, die finden einfach die neue, schöne Oberfläche, die auch wirklich gut funktioniert und alles fein. Da ist das alles cool. Da sind auch der Hauptteil der Neuerungen in Kontakt 8 drin. Also es gab so eine Art MIDI-Tools, die du jetzt vor die Instrumente schalten kannst, um irgendwie beispielsweise Chords oder Arpeggien oder sowas zu generieren. Es gibt eine Art Loop-Instrument, was mitgeliefert wird. Es gibt ein paar neue Effektmodule, das ist eher für die Entwickler interessant. Und eben auch das Browsing-System wurde verbessert. Aber es ist halt sehr viel so, ich sag mal, was im schnellen Zugriff ist, was an Neuerungen war und was halt so unter der Oberfläche war. Da hat sich eher wenig getan. Und deshalb, es ist zwar ein totales Kreativitätsinstrument, weil es eben so super viele schöne Sounds liefert. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man eben auch geiles Zeug aus Kontakt rausholen, auch wenn man sich durch die Oberfläche kämpfen muss. Nur ich würde mir wünschen, Native Instruments, bitte, 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 Kontakt 9, räumt mal da drunter auf, macht mal was draus. Also da ist noch so viel Potenzial drin. Ja, geht da mal ran.
Aber wie regelmäßig kommen denn da neue Features, die man in Softwareinstrumente integrieren kann?
Sogar relativ häufig, also selbst mit den Zwischenupdates kommen immer mal irgendwie wieder ein, zwei neue Skriptbefehle oder vielleicht auch mal ein neues Effektmodul. Das wird dann nie groß angekündigt, sondern ist dann halt so mit da drin. Und es wächst schon weiter, das ja. Ich denke aber, es wäre theoretisch viel mehr Potenzial möglich. Aber sie haben natürlich auch gleichzeitig die Gefahr, sie müssen halt diesen alten Code anfassen und da mal aufräumen. Und trotzdem muss die Kompatibilität mit allen Libraries gewährleistet sein, selbst bis zur ältesten hin. Und wenn da was kaputt geht, dann ist das hässlich. Und deshalb will das vielleicht auch keiner. Also das kann ich auch verstehen komplett, ne, dass man da ein bisschen die Finger von lässt oder zumindest vorsichtig ist und vielleicht irgendwie an anderen Stellen guckt.
Okay. Ich mach mal weiter, oder?
Ja.
Ich habe als nächstes hier den Behringer Model 15, also Hörer, cool. Also die regelmäßig dabei sind und Hörerinnen, die haben es sicher schon mitbekommen, dass ich so ein bisschen in dieses Synthesizer-Game eingestiegen bin und den Model 15, ja, den habe ich mir im Black Friday Deal gegönnt und der basiert so ein bisschen auf dem, ja, ich sag mal Moog Model 10 und hat auch so Features vom Grandmother drin. Ist auch sehr, sehr, ja, ich glaube, er ist schon einfach zu bedienen für einen Einsteiger, ja, würde ich mal sagen. Signalfluss ist relativ selbsterklärend, wobei ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass ich, weil er semi-modular ist, ich den High-Pass in den Signalfluss erstmal noch reinpatchen muss, dass der da nicht automatisch dran ist. So, dann habe ich das auch nochmal ein bisschen mehr verstanden mit diesem Patchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich ganz cool. Ja, man kann da sehr gut mit Raum spielen. Also vor allem so Bass-Sounds, so sägige Bass-Sounds, finde ich echt mega geil. Also kannst du so richtig coole 80s-Sachen mitmachen. Und ja, werde mein Setup jetzt in der nächsten Zeit auch ergänzen. Und einen Punkt, ja, habe ich danach auch noch mitgebracht. Also der liegt aktuell bei 299€. Also wer überlegt, sich so ein Synth zuzulegen, also da kann ich den Model 15 guten Gewissens empfehlen.
Das hört sich gut an. Die Studiokatze empfiehlt sich auch gerade. Ich lasse die mal ganz kurz raus.
Ja. Vielleicht wäre ein Tipp fürs nächste Jahr so eine Studiotür, so eine Katzentür für die Studiotür, damit die Studiokatze mal regelmäßig raus kann. Ja. Und nicht immer die Episoden crasht. So, da ist er wieder. Ich habe schon gerade gesagt, so eine Tür wäre cool für die Katzen.
Eine Katzentür, ne?
Eine Katzentür in Tür in der Studiotür.
Dann müsste es aber auch irgendwie Katzentüren geben, die so akustisch ein bisschen dicht sind. Das ist zwar jetzt auch eine normale Zimmertür, aber trotzdem, ich glaube, so eine einfache Katzenklappe, da ist nicht so viel.
Die ist auch zu laut wahrscheinlich, ne?
Muss ja gucken, zu laut, alles so. Vielleicht sollten wir uns mal mit Markus Bertram dabei unterhalten. So.
Ja.
Akustisch optimierte Katzenklappen. Ich sehe da einen Markt. Auch für Hunde irgendwie in der Art oder sowas.
Ja.
Wer weiß.
So, was hast du denn noch dabei?
Du hast über einen Synth gesprochen, dann habe ich auch einen mitgebracht. Und zwar den Korg Modwave. Das ist dieser Kollege hier unten, der Schwarze da. Ich finde, der hat so ein bisschen zu wenig, ja, der ist ein bisschen unterm Radar verschwunden. Und zwar, ich finde, es ist ein absolutes Sounddesign-Monster. Das ist ein Wavetable-Synthesizer. Und das ist jetzt nicht der Schönfärber. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, so, oh, ich brauche irgendwie den großen, warmen, analogen Pad-Sound, nee, dann nimm nicht die Kiste. Wenn aber du den Sound komplett verdrehen willst, dann nimm die Kiste. Vor allen Dingen hat die ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Hardware kostet um die 700 Euro rum. Gibt es in der Keyboard-Version, gibt es auch in einer sehr schönen Desktop-Version, die genauso die Bedienelemente hat. Man kann sie sowohl in einen 19-Zoll-Rack reinschrauben, als auch, dass sie einen anwinkelbaren Fuß dabei hat. Die MK2-Version, die vor einiger Zeit rausgekommen ist, hat die gleichen Features, nur noch mehr Stimmen. Ich glaube, es sind insgesamt 64 jetzt mittlerweile, also mehr als genug. Man kann zweifach layern, zwei Oszillatoren drin. Jeder Oszillator kann bis zu zwei Wavetables drin haben. Und du kannst die Wavetables so krass verändern und morphen. Also es gibt da verschiedenste Algorithmen, die schon auf Oszillatorebene dran einwirken können, das Ganze modulieren können. Du hast insgesamt 5 LFOs, 4 Envelopes, diverse Step-Sequencer. Du hast ein Chaos-Pad, was aber nicht nur halt zum XY bedienen ist, sondern eine Physikfunktion hat. Also du kannst quasi eine Art virtuellen Ball anstoßen, der dann über dieses Feld rollt. Dann kannst du konfigurieren, wie sich das verhalten soll, irgendwie ob da ein Loch in der Mitte ist. Und dann rollt dieser Ball da drum und generiert halt die ganze Zeit Modulationsdaten. Du hast eine sehr ausgefuchste Effektsektion, die aus den großen Korg Workstations stammt und deshalb auch echt ordentlich klingt. Da sind schöne Filter drin, Emulationen von einem Poly6-Filter, von einem MS-20-Filter, der richtig dreckig ist. Und dann noch so abgedrehte, keine Ahnung was für Filter, die sich irgendwie verformen lassen. Also, wenn man krankes Sounddesign machen will, dann die Kiste. Also, Preis-Leistungstipp ist wirklich super. Ist ja, ein bisschen plastikmäßig, Euro, ne? Das Ding. Also, es fühlt sich etwas plastikmäßig an. Die Tastatur kann man vergessen. Aber der macht einfach Spaß. Also, der macht wirklich Spaß. Der ist echt brutal, was den Sound teilweise angeht. Und halt Stimmen bis zum Abwinken.
Hast du mal so ein Chaos Pad extern benutzt?
Oder? Leider nicht. Nee, bisher noch nicht.
Finde ich auch relativ spannend.
Ja.
Muss ich sagen.
Hätte ich auch gerne
mal antesten. Aber für 700 Euro ist das ja echt ziemlich cool.
Das ist ein totaler Schnapper. Also, das sind diese drei Korgs, die da vor, wann war es, 2, 3 Jahren oder sowas, kamen die, glaube ich, raus. Also der Wave State, der Mod Wave und der Op 6. Und jetzt kam er in dem Format neulich nochmal zwei, der King Korg und der, wie heißt er denn? Er ist nicht der Monopoly, sondern Polymono oder so ähnlich. Also das Format hat sich bewährt, aber die originalen drei, also preis-leistungs-verhältnismäßig, kann man die alle empfehlen.
Okay, cool.
Und natürlich, es gibt einen Software-Editor mitgeliefert. Also die Bedienung ist zwar schön gelöst, aber weil es so viele Parameter sind, wünscht man sich einen Editor, den hat Korg mitgeliefert. Cool.
Sehr gut.
Ja.
Willst du ein bisschen was für deine Lieblings-DAW machen?
Natürlich. Machen wir ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle. Und zwar für unsere Feinde. Habe ich gerade Feinde gesagt? Ich wollte vorhin
Versprecher. Zur Weihnachtszeit.
Ja. Für unsere Feinde von Steinberg. Nein. Unsere lieben Freunde von Steinberg haben ein bisschen Werbung. Und zwar Designed to Inspire Cubase 14 ist jetzt verfügbar. Cubase 14 ist da. Die Musikproduktionssoftware, der sowohl Hollywood-Blockbuster-Komponisten und Billboard Hot 100-Produzenten als auch begeisterte Anfänger vertrauen. Entdecke neue kreative Features, optimierte Workflows und eine intuitive Benutzeroberfläche. Alles darauf ausgelegt, dich in deiner Musikproduktion zu inspirieren. Vollgepackt mit neuen Funktionen und Workflow-Verbesserungen für Songwriting, Produktion und Mixing wird Cubase 14 deine Kreativität auf ein neues Level bringen. Werbung Ende.
Ja, geil. Ich habe es noch nicht installiert. Ich muss es unbedingt mal testen.
Ja, mach mal. Schön geworden.
Ja, als nächstes habe ich auf meiner Liste, ich glaube, das Gerät, von dem ich am meisten begeistert bin in diesem Jahr, nachdem ich mir den Model 15 zugelegt habe und mir überlegt habe, plötzlich in dieses Live-Performance-Game einzusteigen. Und damit verschiedene Synthesizer anzusteuern oder verschiedene andere auch Effektgeräte wie Gitarreneffektgeräte oder halt eben auch, ja, ich habe mir mit dem Drum Machine Designer in Logic dann halt so eine Drum Machine gebaut, die ich halt auch mit dem Arturia Keystep Pro ansprechen kann. Mhm. Also das ist echt ein super cooles Tool. Also ist ein, ich sag mal, USB-MIDI-Controller mit einem Sequencer drin, kostet 459 Euro, hat 37 Tasten. Da muss ich sagen, die Tastatur ist echt so ein bisschen, naja, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Und vor allem auch diese 24 Drum-Sequencer-Pads, die lassen sich wirklich echt sehr gut spielen. Das fand ich super geil. Hat einen Arpeggiator drin, hat einen Chord-Modus drin. dann noch so einen geilen Controller-Modus. Manchmal komme ich auch dann hier auf so, ich weiß gar nicht, so sehr, sehr sensitive Tasten, um hier so Steps zu machen. So, wie heißt denn das, diese Breaks?
Ja.
So auf Viertel, Achtel und so. Ja, da habe ich am Anfang, kam ich nur so ein bisschen mit meinem Finger drauf.
Mhm.
Und dann hat das schon so einen Effekt gemacht, ne? Diesen Stutter-Effekt.
Ja, cool.
Oder so, ja. Und ich dachte so, hey, was ist das denn? Und dann irgendwann habe ich dann rausgefunden, ne? Das sieht gar nicht aus wie Tasten, aber das ist halt so wirklich so touch-sensitive-mäßig.
Mhm.
Das ist echt richtig cool. Hat auch 8 Drum-Gate-Ausgänge, 4 CV-Gate- und Mod-Ausgänge, also alles auch Eurorack-konform. Hat 2 MIDI-Ausgänge, 1 MIDI-Eingang, hat Clock-Sync, Anschluss für ein Sustain-Pedal. Also da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert von. Hat noch einen Metronom-Ausgang. Das ist so ein bisschen was, geil, was ich gedacht habe, hey, warum braucht man das? Aber am Anfang ist halt echt so, wenn du einen Track startest und du hast ja gar keine Orientierung, ne?
Ja.
Wenn du dann nachher einsteigst, weißt du ja gar nicht, wann es losgeht.
Mhm.
Ne?
Stimmt.
Also das ist schon echt ganz cool gemacht, weil ich programmiere mir dann halt immer eine Viertel-Kick so schon mal vor. In dem Tempo, das ich brauche, aber du willst ja nicht immer mit einer Viertelkick starten. So. Von daher ist das echt ganz cool. Es ist auch ein kleiner Lautsprecher drin für das Metronom.
Echt? Ach geil.
Aber habe ich noch nicht ausprobiert.
Ja, ist jetzt auch in so einer lauten Live-Situation wahrscheinlich schwierig, aber so für zu Hause ist es okay.
Ja. Ja, und bei Display, so ein kleines OLED-Display, kannst du halt auch die ganzen Sachen steuern. Also kannst du halt einstellen. Du hast ja 4 Tracks, die du, also 4 Sequencer, die du dann halt unterschiedlichen MIDI-Kanälen zuweisen kannst. Kannst du Kanal, keine Ahnung, 1 und 2, kannst du irgendwas ansteuern. Oder ich habe jetzt bei mir Kanal 4 ist der Model 15. Und das ist schon echt ganz geil. Da habe ich nochmal rausgefunden, hier, was habe ich dir gesagt? Kanal 10 ist dann der Drum-Sequencer in Logic. Ne? Mhm. Weil das ist, man hat ja die Möglichkeit, bei Track 1 entweder einen Drum-Sequencer anzusteuern oder einen normalen Sequencer-Modus. Und wenn man dann in den Drum-Modus geht, kommt dann halt plötzlich auf dem eingestellten MIDI-Kanal nichts raus.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass das ein separater MIDI-Kanal dann eben ist und der standardmäßig auf 10 steht.
Ja.
Aber Profis wie du kennen sich natürlich aus. Ich meine, das Gerät ist ja auch schon fast 5 Jahre alt, ne?
Aber das ist ein Klassiker mittlerweile, ja. Also es ist auch lustig, dass wenige das so bisher nachgebaut haben. Ich habe lustigerweise gestern mit Emil telefoniert und der war auch davor, sich einen Sequencer noch für sein Modularsystem zu kaufen und hatte unter anderem auch über den Keystep Pro nachgedacht, aber dann hat er irgendwann gedacht, ach, ich kann das doch alles über Ableton machen und schicke irgendwie aus Ableton ein paar Steuersignale raus und dann spare ich mir jetzt einfach mal 500 Euro.
Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte ein Testgerät ja hier,
ja,
das ich jetzt ganz gut als gebrauchtes Gerät
sehr gut
geschossen habe.
Mhm.
Von daher hat das für mich gepasst.
Perfekt.
Und aber es 500, also die 459 Euro ist es auch wert.
Würde ich auch sagen.
Das ist wirklich hochwertig. Also wirklich, also bis auf die Tastatur. Also die Tastatur ist echt so hart an der Grenze, muss ich wirklich sagen. Aber sonst ist das Gerät echt super gut, qualitativ hochwertig, würde ich sagen, hochwertig gebaut. Also da kann man gar nicht meckern.
Nee.
Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber habe ich vergessen.
Also egal. Ohne, dass ich es jemals benutzt hätte, aber alleine so vom Angucken würde ich schon sagen, diese riesige Masse an entweder CV-Buchsen oder Trigger-Buchsen, allein das schon rechtfertigt einen gewissen Preis plus die ganze Software, die dahinter ist. Das funktioniert in der Regel bei Arturia ja immer alles sehr, sehr fein.
Ja, und wie gesagt, 459 Euro, zieht's euch mal rein. Also dann noch gerne mal so Live-Performances suchen. Ne? Das mache ich ja immer ganz gerne. Guck mir dann an, okay, wie werden die Geräte in Setup integriert? Ja? Wie nutzen andere diese Geräte? Das finde ich total spannend. Also was halt auch echt ganz cool ist, ist dieses Launchpad von Novation, wenn man gibt es halt Ableton Push, aber wenn man beispielsweise mit Logic arbeitet, dann ist das Launchpad X zum Beispiel von Novation auch ein richtig gutes Tool. Also, wenn man weiterhin mit der DAW arbeiten möchte, ne, aber ich habe ja irgendwie gesagt, ich will mal ohne DAW arbeiten. Von daher habe ich dann, war der Keystep Pro dann einfach so die erste Wahl für mich.
Ja, sehr gut.
Jo, was hast du noch dabei?
So, eine Sache, die habe ich mir auch, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr gekauft, habe ich auch schon mal darüber gesprochen, ist so ein kleiner Mini-Monitor, den ich mir hier hingestellt habe. Ich habe jetzt einen hier von der weltbekannten Marke Arsopa, habe auch, glaube ich, Dino genommen, weil ich das Ding bei Dom Cigallas in einem Video gesehen habe. Das ist irgendeine China-Bude, die Monitore baut. Also wenn man mal auf Amazon geht, dann findet man 100 andere, die genau solche ähnlichen Monitore bauen. Aber ich muss sagen, für die, ich glaube, 90 Euro oder sowas um den Dreh, was er gekostet hat, ist es ein feines Display. Also das ist halt sehr klein und ich würde mal schätzen, was ist denn das? Ja, 14 Zoll, 13 Zoll, 15 Zoll, irgendwie sowas um den Dreh rum. Es geht halt darum, einen extra Monitor zu haben, wo man einen Analyzer draufpackt. Und das könnte man natürlich auch auf jeden anderen Monitor. Nur ich finde, große Monitore sind da viel zu schade eigentlich für, weil da willst du dann in der Regel vielleicht deinen Mixer draufpacken oder sonst Plugins oder sonst irgendwas. Und den Analyzer, der ist auch wunderbar, der kann ja so an der Seite noch dabei laufen. Guckst du ab und zu mal drauf und fertig. Und in der Regel haben ja heutige Grafikkarten eh schon mindestens 3 Monitorausgänge, wenn nicht noch mehr. Und dann hängst du da eben so einen kleinen Monitor hin. Den kannst du oft dann auch unter deinen großen Hauptmonitor drunter stellen, je nachdem, wie du das angeordnet hast oder ob du Monitorarme hast. Und den kriegst du eh immer irgendwo unter. Der Preis ist okay. Das ist halt kein High-End, aber es reicht völlig aus. Und da bin ich total happy mit. Also wirklich einen kleinen Monitor, wo ich immer so rüberlinse, um wenn ich mal eben einen Analyzer haben muss. Ich lasse da jetzt die DigiCheck-Software von RME drauflaufen, aber da kannst du auch alles andere draufpacken. Wenn ich Cubase offen habe, dann ist da automatisch das Supervision drauf. Total super.
Wie schließt du den denn an? Hast du dann 3 Monitore oder wie oder an deinem Rechner oder arbeitest du so generell nur mit 2 dann?
Nee, also meine Grafikkarte hat 4 Monitorausgänge und also 4 HDMI-Ausgänge einfach.
Beziehungsweise einfach ein paar HDMI.
Ja, oder ich glaube, es sind 2 HDMI, 2 Displayports oder irgendwie sowas. Jedenfalls 4 Ausgänge.
Und dann hast du dann so eine Software, mit der du die Anordnung eben nur noch einstellen kannst, oder?
Das macht Windows.
Das machst du in Windows.
Genau.
Also das kann Windows. Cool.
Kann macOS das nicht? Also merkt sich doch bestimmt, wo du, auf welchem Monitor du das hinpackst, oder?
Ja, du kannst es ja anordnen. Ne? Genau. Ich habe ja beispielsweise meine Monitore nicht nebeneinander. Hm? Also ich habe ja mein MacBook quasi auf der unteren Ebene von meinem Session Desk Home Basic stehen und dann den größeren Monitor eben da drüber auf einem Rack. Und deshalb habe ich quasi das so, dass ich einen Monitor unten habe und einen halt eben oben. Also wenn ich kann dann mit der Maus hoch und runter scrollen zwischen den einzelnen Bildschirmen.
Nice.
Genau, so habe ich das. Ich weiß nicht, ob du hast es wahrscheinlich nebeneinander, ne?
Ich habe einen großen vor mir, einen etwas kleineren rechts neben mir und dann eben den ganz kleinen, der hier auf dem Schreibtisch steht. Ich habe es aber so angeordnet, dass der kleine, obwohl er unten rechts vom Hauptmonitor steht, habe ich ihn so angeordnet, dass er theoretisch links daneben steht. Weil wenn du es nämlich so anordnest, dass er unterhalb des Hauptmonitors stehen würde, also jetzt von der Windows-Logik her, dann kannst du ja unten aus dem Monitor rausgehen und kommst dann auf dem kleinen an. Und das finde ich total nervig, weil wenn du mit der Maus nämlich ein bisschen zu schnell bist, dann rutschst du über die Taskleiste hinaus und kommst auf dem anderen Monitor aus. Und deshalb, da ich da eh nie hinklicke, sondern ein Analyzer immer nur ist, mache ich das links aus dem Bild raus, weil dann ist nämlich der untere Bereich von der Taskleiste gesperrt. Das heißt, wenn du da unten dann landest, dann kann die Maus dir nicht aus dem Bildschirm rausflutschen.
Ah, verstehe, ja. Nee, bei mir ist die Taskleiste dann ja gar nicht da. Gott sei Dank.
Hast du deinen Dock immer ausgeblendet?
Also nur unten. Also irgendwie wird das bei mir nur unten eingeblendet in dem anderen Monitor.
Okay.
Also in dem Monitor vom MacBook quasi.
Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, mit ausgeblendeter Taskleiste zu arbeiten, aber irgendwann wollte ich sie immer wieder haben.
Ja, kann ich verstehen.
Ich weiß auch nicht, ist ein Gewohnheitsding.
Man gewöhnt sich an alles.
Total, ja.
Soll ich weitermachen?
Bitte.
Als nächstes habe ich auf meiner Liste den Microcosm von Hologram Electronics. Ist ein Effekt. Pedal kann man sowohl für Gitarren als auch für Synthesizer nutzen und macht einfach unfassbar krasse cineastische Sounds.
Also du bist happy. Das ist ja das Ding, was letzte Woche ankam. Ne?
Mega happy. Habe ich das erzählt?
Du hast erzählt, dass es an dem Tag geliefert wurde.
Es kam dann nicht an dem Tag.
Oh.
Und dann war ich am nächsten Tag aber unterwegs und habe dann extra einen Zettel an die Tür gehangen.
Das hast du mir geschickt.
Bitte beim Nachbarn abgeben. Also Paket bitte beim Nachbarn abgeben. Stand halt wirklich groß an der Haustür. Ein riesiger Zettel. Weil in letzter Zeit kommen die immer auf die Idee, die Pakete einfach bei mir vor die Tür zu stellen. Und dann kam ich auch schon mal zurück nach mehreren Tagen und da stand da ein Paket. So, es war dann Gott sei Dank noch da, aber...
Das ist eine sichere Gegend, wo du wohnst.
Ja, es ist eine sichere Gegend, aber trotzdem möchte man das ja eigentlich nicht.
Ne? Eigentlich nicht.
Und dann habe ich halt eine Meldung gekriegt, als ich nicht zu Hause war. Das Paket wurde jetzt abgegeben und wurde abgegeben an meiner Adresse.
Cool.
Dann dachte ich so, okay, da habe ich einen Freund angerufen oder geschrieben in so eine WhatsApp-Gruppe von uns hier aus dem Ort, ey, kann mal jemand da gucken, ne, ob das bei mir vorm Haus steht? Und dann, ja, stand halt auch es einfach vorm Haus. Da war unten das Paket vor der Tür und oben 20 Zentimeter über diesem Paket stand halt dieser Zettel, Paket bitte beim Nachbarn abgeben.
Naja. Das kostet extra sowas.
Das kostet extra. Vor allen Dingen ist das halt sehr ärgerlich, weil das Effektgerät schon sehr teuer ist.
Mhm.
Also es gibt es halt nicht in Deutschland direkt irgendwie beim Store oder bei Thomann, sondern man muss es beim Hersteller in Nashville direkt oder Knoxville direkt bestellen, muss man auch Zoll zahlen und dann ist man tatsächlich jetzt beim Black Friday Deal so bei fast 600 Euro. Das ist halt schon echt eine Nummer. Ne? Muss man, gebe ich auch offen ehrlich zu, aber hat halt wirklich elf ja, unterschiedliche Effekte, wie also ja, Looping, hat Granularsynthese mit 44 Preset-Variationen, hat einen Stereo-Output und einen Stereo-Input, was ich halt super wichtig fand, vor allem für so Delay-Geschichten und so, weil viele Gitarren-Effektgeräte haben das gar nicht.
Mhm.
Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ja, hast einen Eingang für ein Expression-Pedal, was ich nicht nutze, hat MIDI in und out und through, kann mit der Glock synchronisiert werden, ne, kann ich natürlich jetzt super nutzen mit meinem Keystyle Pro, hat einen 60 Sekunden Looper.
Geil.
Und da bin ich jetzt aber erst gelandet bei diesem Looper. Ich lerne dieses Gerät noch, weil es halt einfach, ich steppe zwar die Presets durch und denke mir, Alter, da klingt ja eins geiler als das andere. Aber ja, mit der Looper-Funktion bin ich jetzt mal gestartet, mich da so richtig reinzufuchsen, weil das ist sowas, was ich mir vorgenommen habe, dass ich mich wirklich mit den Geräten mal extrem auseinandersetze.
Mhm.
So, es gibt auch, auf YouTube gibt es einen Walkthrough, der 2 Stunden 27 Minuten dauert, nur für das Keystyle Pro. Und das werde ich mir echt mal reinziehen.
Mhm.
Das ist eine Menge Material, aber dann lernst du Maxwell einfach, wie viele Features es eigentlich gibt und die du gar nicht nutzt.
Mhm.
So, ne? Dann, man kann auch 16 User Presets selber abspeichern, was ich super cool finde.
Ja,
gibt Stereo Reverbs mit 4 verschiedenen Styles, Sampler-Funktion, Pitch Modulation, Low-Pass-Filter, alles, ja. Kann auch Tap-Tempo machen. Also, es ist wirklich super komplex.
Kannst Kaffee kochen?
Nee, das nicht.
Kommt aber im nächsten Update, oder?
Kommt wahrscheinlich im nächsten Update.
Cool, ja. Dann kommt
es
mir
tatsächlich auch. Was super für Ambient-Sounds, so cineastische Klänge, habe ich ja schon gesagt. Auch im Sounddesign ist es der Wahnsinn. Also ich finde es echt richtig geil.
Ja, geil,
also,
freut mich. Also war ein guter
begeistert.
Kauf.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich merke schon noch, dass ich halt das Gerät noch nicht ganz genau kenne.
Also, ey, was erwartest du nach einer Woche mit so einem Teil?
Weil das halt echt, das ist halt sehr komplex.
Mhm.
Ne? Weil du so viele Funktionen hast, dann drückst du halt Pedal rechts, dann drückst du noch den Looper-Pedal, dann musst du noch mit dem linken Arm über in dein rechtes Ohr greifen, was weiß ich, keine Ahnung, Handstand. Alles Mögliche hat andere Funktionen, Tastenkombinationen und so. Und da ja, will ich mich auch noch auf jeden Fall reinfuchsen. Die Weihnachtszeit dafür nutzen.
Da hast du Zeit. Sehr gut.
Naja, mal gucken.
Ja. Übrigens, ich sehe gerade hier ein nicht unwichtiger Nachtrag, finde ich, hier von Markus Kade sagt, man kann aber die Taskleiste für die anderen Monitore ausschalten. Nur mein Hauptmonitor hat die Taskleiste. Finde ich sehr wichtig zu erwähnen. Habe ich auch bei mir genauso gemacht, aber ich habe es auch schon oft bei Leuten gesehen, die die Taskleiste über all ihre Monitore haben. Dann geht da so ein ewig langer Balken durch und irgendwo taucht dann die Uhr auf mit ein paar Symbolen daneben. Also man kann sie dann echt nur auf einen Monitor beschränken.
Okay. Das war's ja dann von mir. Dann kommen wir zu deinem letzten Punkt.
Genau, richtig. Habe ich auch schon vor einiger Zeit nochmal drüber gesprochen, aber das hat sich so im Laufe des Jahres wirklich als einen guten Kauf herauskristallisiert. Und zwar die Tools von Aiken Digital, die übrigens gerade ziemlich stark im Angebot sind. Ich gehe gerade mal auf die Seite von denen. Die haben ziemlich dicke Rabatte hier. Und es geht um Restaurationssoftware und den Editor Akustica. Das ist eine sehr schöne Alternative zu RX. Oder allgemein, wer einen schlanken Wave-Editor braucht, der ist damit echt gut beraten. So, also hier steht jetzt irgendwas 70% reduziert. Ja, das allergrößte Bundle, wo halt der Editor plus eine Menge von deren Plugins drin ist, ist gerade bei 209 Euro. Und ich muss sagen, also viele von den Plugins, gerade die Plugins, benutze ich sehr viel. Und die haben einige RX-Plugins abgelöst. Also beispielsweise der D-Reverb ist fantastisch. Der Dialogue Extract, der also dafür sorgt, dass automatisch Geräusche aus einem Dialog rausgefiltert werden. Also jetzt nicht nur einfach nur Noise, sondern halt auch irgendwelche. Das fängt an mit Atmen, das fängt an mit ich hau gegen das Mikro oder sonst irgendwelche Hintergrundgeräusche und sowas. Das funktioniert alles super fein. Sieht nicht schön aus unbedingt, die Plugins, sehr, sehr technisch gehalten, aber sie funktionieren halt einfach gut, muss ich sagen. Und da sind einige echt schöne Werkzeuge. Der De-Esser ist sehr fein, der ist gerade für diese, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt. Du kennst die normalen S-Laute und dann gibt es diese Resonanzen, die da noch über den Essen sind. Das hast du oft so bei Handyaufnahmen, dann zicheln die da oben rum. Also die kriegst du mit dem De-Esser auch gar nicht so richtig raus. Oder du musst den extrem hoch und speziell ansetzen. Und da gibt es so eine spezielle Tame-Funktion, nennt die sich. Die ist halt gerade, um diese Resonanzen zu ziehen, super. Also wer gerade irgendwie entweder bei RX geliebäugelt hat oder halt dann noch alternative Plugins sucht, sind nicht alle jetzt auf demselben Level, als beispielsweise den Declipper von RX, finde ich besser als den von Aiken Digital. Der sollte da unbedingt mal reinschauen. Und vor allen Dingen, es gibt auch noch einen Audio-Editor dazu, der Spektral-Editor ist, der ARA-Funktion hat, also auch in die DAW eingebunden werden kann. Und das für einen echt attraktiven Preis. Also für Restaurationsarbeiten super.
Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Jo, dann haben wir das eigentlich, oder? Abgefrühstückt.
Dann haben wir das. Ich muss sagen, also es sind, zumindest in meinem Bereich, fand ich es jetzt gar nicht so die spektakulären Sachen, dass man sagt, das ist das Tool, was jetzt gerade dieses Jahr rausgekommen ist und alles geändert hat. Und irgendwie, also entweder war das reiner Zufall, aber es kann, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass man, es ist ja immer, wenn irgendwas Neues rauskommt, dann ist es immer das Neue allerbeste. Und ich glaube, mittlerweile sind wir halt echt auf so einem hohen Level, dass es das nicht mehr wirklich ist. Also vielleicht das ProQ4-Update, was jetzt nochmal rauskam. Ich habe es jetzt noch nicht genug benutzt, um da ein Urteil drüber fällen zu können, aber zumindest so, ich finde vom Ansatz her, finde ich das schon sehr, sehr geil, das Update, muss ich sagen. Also das wird auf jeden Fall nochmal einiges so im Workflow verbessern. Aber ich glaube, bei FabFilter, das ist auch nochmal so ein Special Case. Die sind so selten mit Updates, aber wenn da ein Update kommt, dann hat sich das auch gewaschen.
Ja. Ja, du hast absolut recht. Das ist mir auch bei meiner Recherche aufgefallen nach Drum-Samplern zum Beispiel oder jetzt auch nach diesem Akuria Keystep Pro. Ich meine, das ist 4 Jahre alt, ne? Oder fast 5, ja? Da denkt man sich, oh, vor 5 Jahren, wo waren wir da, ne? Mit der Technik. Und dann waren wir da eigentlich schon sehr, sehr weit, ja? Und es schreckte mich dann auch oft eher ab, so teilweise, ne, wenn ich jetzt nach so einem Drum-Sampler gesucht habe oder einer Drum-Machine-Groovebox, dass ich dann gesagt habe, okay, ey, das ist schon 5 Jahre alt, das Ding, da muss es doch mittlerweile irgendwie was Besseres geben. Ne? Aber ich glaube, viele Sachen sind halt einfach schon so etabliert und gut gewesen damals. Und ich glaube, woran es halt auch liegt, ist, man hat es ja schon geschafft, diese Geräte in seinen Workflow zu integrieren. Ne? Mhm. Ich habe ja auch das alte Apollo X8, also nicht das Gen 2, weil ich gedacht habe, so, hey, das ist trotzdem noch so geil einfach.
Ja.
Ne? Man braucht da gar kein Update. Nicht wirklich. Also
man muss echt sagen, also viele Hersteller haben, glaube ich, ein Innovationsproblem insofern nicht, dass sie nicht innovieren wollen oder könnten, sondern wir sind halt echt auf so einem hohen Level. Also ich frage mich jetzt beispielsweise nach einem RME Fireface UFX 3. Was kann denn das Vierer? Also wo wollen die ansetzen? Ne? Die können natürlich sagen, alles klar, es kriegt eine zweite Mal die Schnittstelle, dann hat das noch 64 Ein- und Ausgänge mehr oder sowas. Ja, krass, cool. Aha. Aber sonst? Also, ja, man kann vielleicht die Wandler noch ein bisschen bessern, aber also was ist das für eine minimale Verbesserung dann? Ne? Oder halt an den Preamps noch ein bisschen das Rauschen reduzieren. Aber auch das ist auf schon so einem hohen Level alles. Und das ist bei allen anderen Sachen auch so. Plugins sind auf einem super hohen Level. Ne? Boxen sind auf einem super hohen Level. Ja, es wird schwierig.
Ja, ich habe den ProQ4 leider noch nicht installiert. Und sonst wäre er wahrscheinlich heute hier in meiner Liste gelandet, aber dieses neue Feature, was ja einige aus Smooth Operator von Baby Audio kennen oder beziehungsweise natürlich Soof,
ja,
Diese Funktion wurde jetzt in FabFilter Pro Q4 integriert und genau. Das ist halt schon.
Das ist geil.
Das ist geil. Das ist halt echt geil. Aber ich habe mir neulich überlegt, weil jemand geschrieben hat in der WhatsApp-Gruppe, ach gut, dass ich nicht auf das Suf umgestiegen, also warum, gut, dass ich nicht beim Black Friday Deal zum Suf zugeschlagen habe, wenn das jetzt im Pro Q4 drin ist. Aber Total. Ich glaube schon, dass es, wenn du halt nur das willst, dass es dann schon gut ist. Also Suf ist immer noch beim Mastering Top-Tool, ne?
Ja, total. Also wer jetzt Suf und den Pro Q3 hat oder sowas, der ist ja auch fein bedient. Ne? Dann muss vielleicht auch kein Update drin sein. Ich meine, es sind natürlich auch noch andere schöne Sachen in dem Update drin, wie jetzt die Analog-Emulation oder wer halt Spaß dran hat an dem Free-Draw-Modus oder sowas. Ich finde den auch ganz geil, um einfach mal kurz so ein bisschen schon mal eine Kurve zu machen, ne? Und eben noch so ein paar Spezialsachen wie der Allpass-Filter oder sowas halt.
Ja. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was Gear Corner-mäßiges am Start, ne?
Ja, es ist jetzt gar nicht so viel mehr. Also einerseits hatten wir irgendwie die Woche der Lindrum anscheinend, weil es kam eine Lindrum von GeForce raus und Behringer hat gesagt, unsere Hardware Lindrum ist jetzt so in 6 bis 8 Wochen lieferbar. Ja, also die 80er haben angerufen und wollen ja Drum-Samples zurück. Wird auf jeden Fall schon
bei mir angerufen.
Ja, Lindrum ist auch einfach geil, ne? Also, das heißt, wir werden in nächster Zeit einiges an Lindrum-Sounds wahrscheinlich hören. Was dann aber auch noch kam und was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat, ist, Waldorf hat ein neues Software-Plugin rausgebracht. Und zwar, die haben ja schon vor, ist noch gar nicht lange her, irgendwie 1-2 Monate oder sowas, da kam der Microwave 1 als Plugin raus, wurde auch ziemlich abgefeiert und jetzt kam der Blofeld als Plugin. Also, der da oben. Und quasi 1:1 als Software nachgebaut und super gut, die Software kann die Hardware steuern. Also es ist gleichzeitig auch ein Editor für die Hardware, die übrigens immer noch gebaut wird nach, ich glaube, mittlerweile, es sind über 15 Jahre auf jeden Fall, meine ich.
Wir hatten mal diese Desktop-Version von dem Blofeld und das ist bestimmt schon, das muss 2011 gewesen sein. Ja,
also der wird immer noch gebaut. Ist im Endeffekt so ein bisschen wie der Microcork. Auch der wird immer noch gebaut. Blofeld kannst du auch heute noch kaufen. Das ist immer noch ein toller Synthesizer. Die Bedienung ist halt so ein bisschen hakelig. Insofern, weil es sind sehr viele Parameter, die der hat. Und es ist halt dieses Matrix-Display. Also du musst halt da über so eine Leiste durchtabben quasi, in welche Zeile du rein willst. Und dann hast du deine 4 Potis, um die Parameter zu ändern. Aber soundmäßig ist der immer noch geil. Und ist auch gar nicht so teuer. Und jetzt kommt das Plugin raus. Also, wer lieber ein Plugin haben möchte, es gibt jetzt den Einführungspreis von 119 Euro, dann steigt das auf 149. Ja, also ist nicht billig, ne? Ist aber auch, glaube ich, nicht zu teuer. Es ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt fair, den mit irgendwie so einem kompletten Sounddesign-Monster, sei es ein Pigments oder sei es ein Faceplant oder sowas, zu vergleichen. Sondern es ist halt schon ein klassischer virtuell analoger mit Wavetables und auch eigenen Samples drin. Ja. Das Ding ist halt über 15 Jahre alt.
Ja.
Aber es hat einen Charakter und es ist schön. Es klingt nach Waldorf.
Cool. Ja. Muss ich mal checken.
Und ich finde den Trend halt schön, dass Waldorf jetzt wirklich hingeht und ihre Kisten als Plugins rausbringt. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich denke mal, also die Iridium bzw. Quantum-Plattform glaube ich nicht, dass sie die als Plugin rausbringen, weil ich denke, dafür ist die Hardware noch zu speziell, als dass sie das jetzt, oder damit entwerten sie vielleicht die Hardware zu hart. Aber sagen wir so, die haben ja noch ein großes Portfolio. Der Q ist dem Blofeld ja sehr, sehr ähnlich. Das wäre schön. Zum Beispiel den großen Q mal als Software-Variante rausbringen. Vielleicht sogar mit einer Analog-Emulation drin, der optionalen Filter diesmal gab. Oder den Wave oder sowas. Wer weiß. Mal gucken, was kommt. Ich bin gespannt.
Ja, bei der Lindrum bin ich ja tatsächlich gespannt, weil ich beschäftige mich gerade intensiv mit Drum Machines oder Samplern, Grooveboxen und bin immer noch nicht zu einer Lösung gekommen. Irgendwann würde ich mir mal so eine Behringer RD8 holen. Mhm. Dann war ich bei diesem Electron Sample Model, glaube ich.
Ja, Model Samples.
Genau. Da wurde mir ein bisschen davon abgeraten, weil der sehr, sehr schwierig wohl zu bedienen ist. Und dann bin ich bei dem Roland P6 gelandet. Ist wirklich aus dieser Aira-Serie heißt die, glaube ich. Ja. So sehr kompakt. Kannst du sogar mit, also Aira Kompakt heißt das, glaube ich, sogar. Kannst du sogar mit Akkus betreiben. Also ist ein interner Akku drin, was ich super geil finde eigentlich. Kannst du mit USB-C dann aufladen. Hast 16 Stimmen, 64 Bittern und kannst halt samplen. Kannst du selber samplen mit dem Teil, hat so ein Sampling-Button drin und kannst dann selber da Sounds aufnehmen.
Wie viel Speicher hat der? Ist das wieder so eine Kiste, die irgendwie 32 MB Speicher drin hat oder sowas?
Moment. Das weiß ich gar nicht.
Ich muss jetzt gerade nochmal so fies nachfragen, weil das ist eine Sache, die mich tatsächlich bei allem, was samplen kann, ziemlich ärgert, wo man eigentlich denkt, heutzutage, wo Speicher so billig ist, müssten wir mindestens irgendwie standardmäßig 4 Gigabyte da dran haben. Und es sind oft dann irgendwie nur 32 Megabyte oder 64 Megabyte oder sowas.
Mhm.
Also klar, das macht wahrscheinlich am Ende noch ein paar Cent weniger Produktionskosten, aber da kann doch nicht so viel sein, oder?
Ja, du hast recht. Also das habe ich noch gar nicht gecheckt. Hier steht irgendwie nur 48 Samples können aufgenommen werden. Ja, ich muss mal gucken. Also es gibt natürlich auch interne, wahrscheinlich werde ich, also es gibt einen internen Flash-Speicher, aber mehr steht hier tatsächlich gar nicht.
Okay.
Gerade, oder ich musste mal auf einer anderen Website gucken. Ja, aber das könnte natürlich ein guter Punkt sein. Danke für die Beratung hier an dieser Stelle.
Gerne, aber ich glaube, der ist auch preislich sehr attraktiv, oder?
Ja, 200 Euro.
Ja, okay, da kannst du nicht viel sagen.
Weil ich fand halt cool, dass man eigene Samples draufladen kann. Ja, das war mir irgendwie wichtig und ich brauche auch eigentlich keine große Drum Machine mit, was weiß ich, vielen, vielen Funktionen. Ich will einfach nur mal so ein Beat machen, ein paar Effekte haben und das bietet das Teil halt einfach.
Mhm.
Ja. Du hast 20 Multi-Effekte, Delay, Reverb, Send-Effekte und hast Sync-In, Sync-Out, MIDI-In, MIDI-Out. Das läuft als Mix-In, Mix-Out. Das heißt, es würde für mein Setup erstmal ausreichen und ich wäre bei nur 198 Euro. Aber dann kam halt diese Lindrum. Verdammte Scheiße. Aber die kommt ja erst in 10 Wochen.
Ist die schon irgendwie bepreist worden oder sowas?
Ist sie bepreist worden? Moment, ich guck mal kurz.
Googeln wir doch gerade mal hier parallel.
398 Euro.
Okay, das ist schon nicht schlecht.
Man kann sie schon vorbestellen. In Treppendorf.
Tja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Eine Menge Fader, eine Menge Buttons mit Pads. Ja.
Ich guck mal gerade, gibt es die bei Music Store schon? Zum Vorbestellen?
Wahrscheinlich. Und ja, vermutlich zum gleichen Preis.
398 Euro, ja.
Ja.
Jo, dann würde ich sagen, war es das?
War es das an dieser Stelle, ne?
Ja.
Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch für ein schönes 2024. Wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Feiert schön, kommt gut ins nächste Jahr, bleibt gesund.
Ja.
Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und ja, frohe Weihnachten. Wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut.
Ja, vielen Dank an dich, Klaus, an dieser Stelle. Ja, vielen Dank an euch für euren Support, dafür, dass ihr uns hier regelmäßig hört, dafür, dass ihr bei der Studioszene wart und dafür, dass ihr uns hier unterstützt. Und im nächsten Jahr geht es am 16.01. weiter. Wir haben dann Hans-Martin Buff zu Gast, wo ich mich sehr darauf freue, dass er endlich wieder hier bei uns auf dem Studiosofa Platz nehmen wird. Und genau, wir machen im nächsten Jahr im 2-Wochen-Rhythmus weiter, überlegen uns aber halt noch noch ein Format, was wir dann in den anderen Wochen rausbringen. Aber das Jahr war für mich echt wirklich sehr herausfordernd mit LeadCon, Studioszene, mit Studiosofa, mit Sound Recording, weshalb es auch für mich eine Entscheidung war, dann einfach im 2-Wochen-Rhythmus weiterzumachen, weil der Podcast mir nach wie vor sehr wichtig ist und ich dann auch mich nochmal besser darauf fokussieren kann, hier wirklich guten Content für euch zu produzieren, gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Klaus.
Dankeschön. Und dann muss ich natürlich auch sagen, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Da könnt ihr auch schnell nochmal ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen, da freuen die sich bestimmt sehr.
Samstags bis 19 Uhr geöffnet.
Ja, geht da nochmal hin und auch am Montag noch und Dienstag geht er auch noch hin und auch an Heiligabend und wann auch immer dann überhaupt Weihnachten ist. Ich habe das vergessen, es ist irgendwann nächste Woche, ich habe Urlaub. Leute, macht's gut.
Keine Ahnung, ne? Ich bin völlig raus.
Ja, bis nächstes Jahr. Tschüss.
Macht's gut, ciao.